Bremen 2 nach 1.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir München Hauptbahnhof. Sie erreichen dort alle vorgesehenen Anschlusszüge.
Heute mit einer Visite bei Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt, wahlweise als Arzt der Nation, Wunderheiler, Muskelflüsterer oder bester Sportmediziner aller Zeiten gepriesen. Seine Methoden sind nicht unumstritten in der Medizinwelt, doch die lange Liste seiner geheilten Patienten, vom Kassenversicherten bis zum Superpromi, sprechen für ihn. Wer heilt, hat Recht, heißt es ja auch. Sein Arbeitstag ist normalerweise streng durchgetaktet. Neben seiner Praxis ganz in der Nähe der Münchner Frauenkirche betreut er nämlich auch noch die Profikicker des FC Bayern München sowie der deutschen Nationalmannschaft. Und er ist der Arzt des Vertrauens unzähliger weiterer prominenter Sportler und Künstler. Umso mehr freuen wir uns, dass wir kurzfristig einen Termin bekommen haben. Denn Dr. Müller-Wohlfahrt sagt, dem Ruf aus meiner alten Heimat bin ich gerne gefolgt.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen und eben auch über meine Heimat und meine Medizin.
Ja, das mit der alten Heimat müssen Sie natürlich erstmal erklären, denn viele Hörer werden Sie vermutlich in Süddeutschland, sprich München, verorten, wo Sie seit 40 Jahren leben und arbeiten, aber angefangen hat alles ganz woanders.
Ja, ich wurde im Jahr 1942 in Leerhave geboren, einem kleinen Dorf in Ostfriesland, und habe dort 20 Jahre gelebt, bin dort aufgewachsen mit Natur, mit Kultur, mit einer wunderbaren Familie zusammen mit Brüdern und denke gerne, sehr gerne zurück. Ich habe das lange Zeit nicht so sehr im Bewusstsein gehabt, aber dadurch, dass ich mich jetzt für das Buch hinsetzen musste, ist mir doch vieles wieder ins Bewusstsein gekommen und ich sage heute, bin ich froh, dass ich so aufgewachsen bin. Mein Bruder ist dort geblieben. Er selbst hat eine große Familie und so habe ich eine ganz enge Beziehung und regelmäßigen Kontakt und erfahre immer alles, was so läuft, was so los ist.
Den Kontakt zur alten Heimat gehalten nach wie vor, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt viele Themen, die wir zu besprechen haben, Ihre Arbeit, Ihre Patienten, Ihre Kindheit und Jugend in Ostfriesland, Ihre Zukunftspläne, darum soll es gehen in der nächsten Stunde und um die Autobiografie, die vor kurzem erschienen ist, Mit den Händen sehen, lautet der Titel. Wie der zu verstehen ist, darüber sprechen wir gleich. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Erber. Bremen 2 nach 1, heute mit dem, wie viele sagen, berühmtesten Sportmediziner der Welt, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Spezialist für Rücken- und Muskelverletzungen. Wir führen das Gespräch in seiner Praxis, die auf den ersten Blick gar nicht wie eine Arztpraxis aussieht, mit den langen Gängen, den vielen Gemälden, den Sitzgelegenheiten, den Bänken erinnert sie eher an ein Museum oder eine Galerie. Welche Idee oder Philosophie steckt hinter dieser Einrichtung oder wer steckt hinter dieser Einrichtung?
Ja, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich hatte zuvor eine kleine Praxis, die von einem Künstler gestaltet wurde, die total anders ausgefallen ist, in der wir uns aber sehr wohl gefühlt haben. Das war eine durchgestylte Praxis, wunderbar. Und dann kam der Gedanke, was ist, wenn ich mal aufhöre? Ich habe so viel Know-how angesammelt, so viele Erkenntnisse gewonnen. Ich möchte die weitergeben und dazu brauche ich junge Ärzte in meiner Umgebung, die mir zuschauen, die sich von mir Erklärungen geben lassen und von mir lernen wollen. Und dazu war die Praxis zu klein. Also musste ich mich umschauen, um mich zu erweitern. Und dann gab es hier diesen Rohbau und ich bin dann hier rein und gedacht, oh, das wäre auch was. Und gehe wieder zurück in die alte Praxis, die nicht weit weg ist. Und dann habe ich gesagt, ich muss noch mal hin, da war was. Ich gehe wieder hier in diesen Rohbau und komme hier in diesen Bereich und ich spürte eine sehr, sehr gute Energie. Das mag man.
Ist ja gleich direkt mit Blick hier auf Marienplatz.
Mit Blick, mit auf die Türme von der Frauenkirche. Das mag mancher nicht so recht glauben, aber ich habe mich hier, genau wo wir jetzt sitzen, habe ich eine tolle Energie gespürt. Und dann wuchs der Wunsch, hier möchte ich meine Praxis gründen und aufbauen. Zu der Zeit hatte ich gute Architekten bereits kennengelernt und einer war David Chipperfield. Ich hatte mich mit ihm angefreundet und hatte dann die Courage, ihn zu fragen, hör mal zu, wäre das nicht was für dich, könntest du mir helfen, da eine Praxis einzurichten? Er ist dann gekommen, hat dieses alte Gemäuer gesehen, das ist die alte Kaiserresidenz und das war der Grund, weshalb er gesagt hat, okay, ich mache dir das. Und er hatte diese Idee, die Praxis minimalistisch auszustatten. Und ich bin sofort aufgesprungen. Das war das Gegenteil von der Praxis vorher. Aber ich hatte mich auch weiterentwickelt. Ich wollte mich verändern. Und dann habe ich ihn das machen lassen.
Hier können Sie in Ruhe und Entspannung arbeiten. Das brauchen Sie auch. Sie sind nämlich kein moderner Arzt, sage ich jetzt mal, der in erster Linie auf Technik schwört, sondern Sie vertrauen vor allem Ihren Händen bzw. Fingern, den Fingerkuppen, um ganz genau zu sein. Mit den Händen sehen, nennen Sie das. Was genau sehen Ihre Hände denn?
Ja, das fragen mich Patienten. Wenn die jetzt zum Beispiel auf den Bauch liegen, ich taste den Rücken ab. Die fragen nicht, was ertasten Sie denn? Was sehen Sie? Und es ist de facto so, dass ich mich voll und ganz auf meine Fingerkuppen konzentriere, meine Augen schließe, alles um mich herum ausblende und dann nur noch mit meinen Fingerkuppen wahrnehme, um womöglich irgendwelche Störfelder oder Verletzungen zu ertasten. Das ist möglich, wenn man das tagtäglich übt, wie ich das mache. Und das ist für den Patienten etwas Überzeugendes. Der sagt sich, Mensch, der hat gefunden, wo meine Schmerzursache liegt. Und ich spüre genau, der hat es richtig ertastet. Und das hilft.
Sie sagen, das ist akkurater oder genauer, als jede Maschine das leisten kann.
Ja, die Kernspintechnik ist schon recht weit entwickelt und wird sich auch wahrscheinlich noch weiterentwickeln lassen. Aber im Augenblick, das davon bin ich überzeugt, sind die Finger aller Technik überlegen. Und das sind Spannungen in der Muskulatur. Spannung kann ein Gerät nicht zeigen. Ein Gerät kann zeigen, ob es irgendwo eine Blutung gibt oder einen Lymphstau oder eine Faserunterbrechung. Das kann ein Gerät, aber nicht eine Spannung. Und die Spannung vermittelt mir sehr viel. Die zeigt, dass irgendwo eine Störung liegt, die dazu führt, dass die Muskulatur entweder einen Wirbel ruhig stellt und festhält oder ob eine Verletzung geschützt wird, auch durch vermehrte Muskelspannung. Das kann ein Gerät nicht, ich kann es aber ertasten.
Das heißt, Sie sehen es im Grunde vorher schon, also bevor ein Gerät das überhaupt dann erstmal diagnostizieren kann, auch wenn ein Muskel gefährdet ist sozusagen.
Ne? Ja, wenn eine Muskulatur rigide wird, wie wir sagen, also einen hohen Spannungszustand annimmt, dann ist die Dehnfähigkeit herabgesetzt und dann passieren im Sprint oder beim Schießen oder in ähnlichen Situationen, wenn der Muskel dann überdehnt wird, passieren dann Verletzungen. Also im Sinne von Faserriss oder Bündelriss. Das passiert genau dann, wenn ein Muskel hoch verspannt ist.
Ja, Sie diagnostizieren ja nicht nur, Sie injizieren dann auch Präparate, verschiedene, also homöopathische. Eins davon, glaube ich, aus Kälberblut. Das ist manchen Kollegen von Ihnen suspekt, Ihnen aber überhaupt nicht. Sie schwören da absolut darauf.
Ja, und jetzt kommt die Wissenschaft. Langsam kriege ich mehr und mehr recht. Das Kälberblut wird dazu benutzt, um daraus Aminosäuren zu gewinnen. Mehr nicht. Ich spritze kein Blut. Das hat mit Blut gar nichts zu tun. Es werden durch Ultrafiltration Aminosäuren aus dem Blut entzogen. Damit arbeite ich. Und ich bin dafür viele, viele Jahre, Jahrzehnte kann ich sagen, verunglimpft worden. Und es wurde so herabgetan und diese Wässerchen, die der da benutzt, die können ja nicht helfen. So, und jetzt stehen die Universitäten mir bei. Es gibt wissenschaftliche Studien. Hier einmal von der LMU, der Münchner Universität oder von der Sporthochschule Köln, die ganz klar zeigen, dass eine Wirkung von meiner Therapie ausgeht. Und sie können sogar genau sagen, wo die Therapie angreift, wo sie wirkt, nämlich bei Muskelfasern an den Satellitenzellen, auf den Zellmembranen. Die werden aktiviert und die sind imstande, neue Muskelfasern zu entwickeln. Also da habe ich jetzt mal recht bekommen. Dann ist auch mittlerweile ganz klar gesagt worden, dass das blitzsauber ist. Da ist nicht eine Substanz da drin, die man verbieten müsste. Alles in Ordnung. Damit sind also die kritischen Stimmen meiner Gegner schon ziemlich verstummt, ja.
Da gab es ja einige davon. Ein ganz schlimmes Erlebnis war für Sie, das lag Jahrzehnte jetzt schon zurück, auf einem Kongress in Baden-Baden, wo es so weit ging, dass Kollegen forderten, Ihnen die Approbation zu entziehen. Also das hat Sie sehr entsetzt,
glaube ich. Ja, das war ein Kongress, an dem Deutschland, Österreich und die Schweiz teilnimmt, also die Sportärzte dieser Länder. Und am Ende meines Vortrags steht dann ein namhafter Professor auf und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass man diesem Mann die Zulassung entzieht. Und die Patienten haben an mich geglaubt, die Sportler aus dem In- und Ausland sind gekommen, die haben mich bestärkt, ich habe weitergemacht. Und jetzt kommt das Wunderschöne, wie auch auf anderen Gebieten. Ich habe die Genugtuung darin gefunden, dass ich an gleicher Stelle 30 Jahre später die höchste Auszeichnung bekommen habe, die man in Deutschland auf dem Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie bekommen kann, nämlich den Karl-Rabel-Preis.
Würden Sie insgesamt sagen oder feststellen, die Medizin heutzutage, die jungen, modernen Mediziner, die sind zu technikfixiert? Man müsste da eigentlich mehr seiner eigenen Hingebung und seinen Fähigkeiten vertrauen?
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man als Sportarzt arbeiten kann, ohne mit den Händen arbeiten zu können. Sie müssen im Stadion diagnostizieren, Sie haben keine Zeit, Sie können nicht sagen, ich brauche jetzt einen Kernspin oder ich brauche ein Ultraschallgerät. Sie müssen blitzschnell Entscheidungen treffen. Und wie machen Sie das anders als dadurch, dass Sie mit den Händen schnell ertasten, was passiert ist? Oder in der Kabine, in der Halbzeitpause, sagt der Trainer, kann der weiterspielen oder muss ich wechseln? Oder wie bei der Weltmeisterschaft in Brasilien vor dem Endspiel, als ein Spieler sich über Muskelbeschwerden äußert.
Das war, glaube ich, Sammy Khedira, ne? Ja. Als es darum ging, spielt er oder spielt er nicht.
Ja, und dann habe ich keine Zeit. Ich muss ganz schnell eine Entscheidung treffen. Und der Jogi Löw stand ja ruckzuck schon neben mir, sagt, Doktor, was soll ich machen? Und ich hatte die Diagnose gestellt und habe dann Jogi geraten, er kann nicht spielen. Und auch Sammy Khedira war klug genug, zu sagen, okay, ich mache, was der Doktor sagt.
Wir dürfen das an dieser Stelle ruhig verraten. Sie feiern in diesem Jahr Ihren 76. Geburtstag. Kaum zu glauben, wenn man Sie sieht, die viel zitierte Winnetou-Mähne immer noch in voller Pracht, wache Augen, jugendliche Ausstrahlung. Das geht vermutlich nur, wenn man mit sich komplett im Reinen ist, seinen Job als Berufung sieht, sich ohne Wenn und Aber für die Patienten einsetzt. Wer diese Hingabe verstehen will, der muss Ihre Geschichte verstehen und die beginnt vor 75 Jahren in Ostfriesland. Dahin machen wir gleich eine kleine Zeitreise. Der 12. August 1942. Wir sind in Leerhave, das heute zu Wittmund gehört. In dieser Nacht werfen alliierte Flieger Bomben auf das kleine ostfriesische Dorf ab. Unter diesen höchst bedrohlichen Umständen beginnt das Leben meines heutigen Gastes, des Orthopäden und Sportmediziners Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der seine Kindheit und Jugend, wer hätte das gedacht, in Ostfriesland verbracht hat. Als Sohn eines Pastors und als jüngster von drei Brüdern. Aufgewachsen in durchaus bescheidenen Verhältnissen. Sie schreiben in Ihrem Buch, der größte Luxus für uns Kinder war, wenn wir eine Tafel Schokolade bekamen, wozu man dazu sagen muss, eine für alle drei, ne?
Und einmal im Monat. Ja, die Bomben galten Wilhelmshaven. Also dieses unbedeutende kleine Dorf war nicht das Ziel, aber es fielen die Bomben leider immer nicht da. Oder leider Gott sei Dank kann man auch sagen, wo sie eigentlich hingedacht waren. Na gut, ich bin während eines Bombenangriffs in der Küche, sozusagen auf dem Küchentisch geboren worden. Und alle hatten Angst vor den Angriffen und waren im Keller in Sicherheit. Aber ist alles gut gegangen und dann habe ich eine wunderbare Jugend dort verbracht. Was mir gefehlt hat, waren Sportgelegenheiten, ein Sportplatz oder ein Sportverein oder auch Jungen in meinem Alter, mit denen ich hätte Sport treiben können.
Also Sie konnten kein Fußball spielen, aber Sie haben, glaube ich, viele andere. Also was heißt viele, aber Sie haben Sportarten betrieben, ne? Also Leichtathletik, ja. Und auch mit Speerwerfen haben Sie angefangen früher.
Ja. Ich habe dann meine eigenen Sportanlagen gebaut im Garten, Weitsprung, Hochsprung, auf der Kuhwiese Speer geworfen. Musste aufpassen, dass ich da keine Kuh treffe. Das war tatsächlich so.
Ich glaube, einmal haben sie was anderes getroffen mit dem Speer. Ne? Das ist auch so eine heitere Episode, was alles passieren kann, wenn man Speer wirft.
Ja, ich habe immer ein Ziel gehabt, über eine Überlandleitung zu werfen. Das war auch so ein Anreiz. Da musste ich mich schon ziemlich zusammenreißen und gut werfen. Und einmal rutscht mir der Speer aus und der wickelt sich in die Drähte ein und fällt in zwei Teilen runter und blitzt und funkt. Und das war in der Dämmerung. Auf einmal ist alles dunkel im Ort.
Und wurde der Verursacher gefasst jemals oder zur Rede gestellt?
Nein, der Verursacher, der hat sich irgendwie zurückgezogen und niemandem was erzählt. Ich habe selbst meinen Eltern nicht erzählt, was passiert ist.
Wer viel Sport macht, hat wenig bis keine Zeit für Hausaufgaben. Da traf es sich gut, dass Sie einen Vater hatten, der einerseits zwar streng war, sich aber auch für seine Kinder einsetzte. Der soll Ihnen auch den einen oder anderen Aufsatz für die Schule geschrieben haben.
Ja, nicht nur Aufsätze, das war ganz toll, der hat mir für den nächsten Tag, da gab es eben eine Klassenarbeit und die Themen waren in etwa bekannt, hat er mir 3 Aufsätze geschrieben. Einer wird schon drankommen, meinte er.
Auf Verdacht, die Themen sozusagen.
Ja, auf Verdacht. Aber er war ja alter Lateiner und hat mir immer auch bei den Lateinaufgaben geholfen und beim Vokabelabfragen. Und hat aber mir auch immer schon nach einer Klassenarbeit sagen können, welche Zensur ich bekomme. Ich habe die Matrize mitgebracht nach Hause und habe gesagt, wie heißt das denn übersetzt und so und so und so. Und dann sagt er, na ja, könnte gerade noch eine 4 werden.
Ja, apropos 4, das ging dann noch gut. Sie haben aber, glaube ich, auch mal eine 5 in Religion dann tatsächlich zurückgebracht und dann kombiniert mit einer 5 in Latein. Das hatte Folgen für Sie damals.
Ja, das würde es heute nicht mehr geben.
Ich habe mich eh gefragt, eine 5 in Latein, beziehungsweise Religion, wie schafft man das?
Ja, das weiß ich heute immer noch nicht. Also ich war mit Abstand der Einzige, ich glaube, die schlechteste Zensur in Religion war sonst 3. Ich hatte eine 5 und war wahrscheinlich nicht dümmer als andere in diesem Fach, aber man wollte dafür sorgen, dass ich nicht versetzt werde. Und in Latein hatte ich eine echte 5 und dann die Religion 5 dazu, also bin ich hängen geblieben.
Vielleicht auch, um so ein Exempel zu statuieren oder zu zeigen, der Sohn des Pastors und in Religion dann möglicherweise ihr Vater, der soll sich ja auch mal eingemischt haben durchaus, in schulische Belange oder mit dem Direx.
Also über diese 5 hat mein Vater sich überhaupt nicht aufgeregt, das hat ihn irgendwie kalt gelassen. Aber ich sollte ja auch von der Schule verwiesen werden an einer anderen Gelegenheit. Da gab es ein Consilium Apeundi. Und das ging meinem Vater dann zu weit. Er hat totales Vertrauen in mich gehabt und hat gesagt, also das lasse ich nicht zu, ist dann in die Schule und hat den Direktor derart attackiert oder überzeugt, dass man da diese Entscheidung rückgängig gemacht hat. Das ist ja eine Entscheidung des Kollegiums. Das kann ein Direktor alleine gar nicht entscheiden. Aber sie wurde zurückgenommen.
Hat ja Wirkung gezeigt. Dann offenbar in der Schulzeit haben Sie auch Ihren Spitznamen verpasst bekommen, Mull. Wie kam es denn dazu eigentlich?
Ja, es waren meines Wissens mehrere Müller in der Klasse. Wenn ich mich recht erinnere, waren über 40 Schüler in der Klasse. Und da waren, so meine ich, 3 Müller. Und wie konnte man die jetzt trennen? Wenn einer Müller gerufen wurde, dann haben sich 3 umgedreht. Also wurde ich zum Muller und aus dem Muller wurde dann Mull. Das war in der ersten Oberschulklasse schon. Und seitdem habe ich diesen Namen.
Hat sich bis heute gehalten, ne? Wie ist denn dann der Wunsch entstanden, bei Ihnen Medizin zu studieren? Da war Ihr Vater auch nicht so begeistert davon, um das mal milde zu formulieren.
Nein, mein Vater wollte, dass ich Pastor werde und ich wusste ganz genau, dazu eigne ich mich nicht. Und mit 16 Jahren hatte ich ein Erlebnis. Der Vater meines besten Freundes war Chirurg und es gab einen schweren Autounfall und das war am Nachmittag. Ich war zu Besuch bei meinem Freund und da hat der Vater dann gesagt, wollt ihr zuschauen? Und das haben wir gemacht. Und das hat mich derart fasziniert. Das war ein großer Eingriff. Und es ist alles gut gegangen. Da war die Leber gerissen, Zwerchfell gerissen, Lunge. Und das wurde operiert. Und das ist gut gegangen. Und da habe ich mir geschworen, ich möchte auch Arzt werden.
Und das haben Sie dann tatsächlich das Studium auch aufgenommen, gegen den Willen des Vaters, muss man sagen. Sie haben sich das auch selbst finanziert mit der Abfindung von der Bundeswehr, die Sie bekommen haben dafür. Ne? Das Geld haben Sie genommen tatsächlich?
Ja, ich habe dann entschieden, ich verpflichte mich freiwillig bei der Bundeswehr und will dann Leutnant werden, also Reserveleutnant. Und wenn ich das schaffe, wenn ich die Kurse schaffe, dann bekomme ich eine Abfindung von 7.500 Mark damals. Also habe ich mich für die Bundeswehr entschieden und habe das Geld später bekommen und dann mich fürs Medizinstudium angemeldet, was natürlich nicht ging, weil es damals schon den Numerus Clausus gab. Und ich war aber guter Dinge und positiv und wusste, irgendwann schaffe ich das, irgendwann werde ich Medizin studieren.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, es gab im Grunde 5 zentrale Dinge, die den Rahmen des Lebens zu Hause bildeten. Glaube, Musik, Disziplin, Bescheidenheit und sportlicher Ehrgeiz. Haben Sie diese ostfriesischen Tugenden also perfekt auf Ihr späteres Leben in der großen, weiten Welt vorbereitet? Kann man das so sagen?
Ich denke ja. Das ist ein sehr gutes Rüstzeug gewesen. Also da sind auch wieder Erinnerungen aufgekommen. Zum Beispiel, wenn ich einen Wunschzettel zu Weihnachten geschrieben habe, der vielleicht ein bisschen zu viel enthielt und mein Vater dann gesagt hat, bist du verrückt geworden, das so maßlos und so, das kommt doch überhaupt nicht in Frage, wie kannst du nur? Und so gab es immer wieder Erlebnisse, die auch hängen geblieben sind. Das hat gesessen. Der Zettel flog mir nämlich um die Ohren damals. Und ja, man wurde zur Bescheidenheit richtig erzogen. Und wenn Sie die Musik erwähnen, natürlich haben wir alle Klavierunterricht bekommen. Und ein zweiter Bruder von mir und ich haben dann später Orgelunterricht genommen. Ich habe dann sogar eine Orgelprüfung gemacht, also Organistenprüfung, und wurde dann der Organist der Kirche, als der bis dahin Tätige in Ruhestand gegangen ist.
Und was Sie ja tatsächlich auch geprägt hat und was Sie leben, dieses wirklich sich einsetzen, also über die Grenzen auch hinaus, also immer für die anderen da sein, für die Patienten. Ich glaube, auch wenn es weh tut, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, über die eigenen Grenzen hinaus, das Dienen den anderen Menschen?
Ja, das ist das oberste Gebot. Und das hilft mir in meinem Beruf. Ich bin für andere da und darf nicht über mich selbst mir zu viel Gedanken machen. Ich muss mich konzentrieren auf den Patienten und nur eins im Sinn haben, helfen zu wollen.
Ja, vom Medizinstudium führte Sie dann der Weg von Kiel zunächst nach Berlin. 1977 kamen Sie nach München, um Ihre Praxis und die medizinische Abteilung des FC Bayern parallel aufzubauen, die damals noch in den Kinderschuhen steckte. Und in den Jahren danach wurde die Liste der Patienten immer länger und länger. Die deutsche Nationalmannschaft kam dazu und Ausnahmesportler wie Boris Becker oder Usain Bolt. Dazu gleich mehr. Wer sich in der Praxis meines heutigen Gastes genauer umschaut, dem fallen unter anderem ein paar Laufschuhe auf hier im Sprechzimmer, die nicht irgendjemandem gehören, sondern dem mehrfachen Sprint-Olympiasieger Usain Bolt aus Jamaika. Es sind die Schuhe, mit denen er seinen Weltrekord in Berlin aufgestellt hat. Und die hat er dem Arzt seines Vertrauens geschenkt, dem Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Mit Usain Bolt verbindet sie eine langjährige Freundschaft. Er gehört inzwischen zur Familie, kann man sagen. Mit 16 Jahren kam er zum ersten Mal in ihre Praxis. Da war noch gar nicht absehbar, dass er später mal der schnellste Mann der Welt werden sollte. Ein jugendlicher Schlacks. Warum und wie kam der zu Ihnen?
Usain hat eine Skoliose. Das ist eine Seitverbiegung der Wirbelsäule. Und er war ja in allen Altersklassen immer weltbester Sprinter. Also der hat ja immer die besten Zeiten schon laufen können. Aber als er dann älter wurde, schon 15, 16 Jahre alt war, bekam er mehr und mehr Muskelprobleme in den Beinen. Und dann kam die Frage auf, macht es überhaupt Sinn, diesen Jungen zu trainieren? Wird es überhaupt gut gehen und kann der überhaupt dauerhaft gute Leistungen bringen? Und dann hat der Manager entschieden, dass er hierher geht, von Jamaika aus. Und dann habe ich mir sehr viel Zeit genommen, habe ihn untersucht, vermessen, alles, was man damals machen konnte, an Untersuchungen gemacht. Und am Ende dann gesagt, okay, ich übernehme die Verantwortung für ihn unter der Voraussetzung, dass er alle 3 Monate kommt und dass, wenn irgendetwas auffällt, irgendwelche Beschwerden auftreten, dass er sich bei mir meldet. Und das hat ganz gut funktioniert. Er war sehr, 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 sehr oft da in all den vielen Jahren. Und ich habe sehr genau auf ihn aufgepasst, ihn immer kontrolliert. Und so waren die Erfolge möglich.
Mit ihm, Usain Bolt, beginnt auch ihr Buch, eine Szene, die einem Gänsehaut beschert, also mir ging es so zumindest, das Jahr 2016, nach der Fußball-EM und vor Olympia in Rio. Sie sitzen mit ihrer Familie gerade in Südfrankreich, genießen die Ruhe, als eine SMS sie aufschreckt. Doc, ich habe Muskelschmerzen, ich kann nicht trainieren, was kann ich machen, was empfiehlst du mir? Und die war von ihm, von Usain Bolt, und sie haben keine Sekunde gezweifelt, was zu tun war in dem Moment, nämlich?
Ja, ich war jetzt sehr, sehr eng mit Usain bereits befreundet und man hilft sich, wo man nur kann. Und ich spürte in dieser SMS, da lag eine Not. Wir sind 5 Tage vor Olympia. Also ich hatte in der Sekunde, wo ich es gelesen habe, schon den Entschluss gefasst, ich muss hin, so schnell wie möglich. Und dann sieht meine Frau mich und sagt, was ist los? Und dann erzähle ich ihr das und dann sagt sie, dasselbe, du musst hin. Und dann also mit dem nächsten Flugzeug nach Frankfurt von Nizza aus. Und jetzt hatte ich aber keine Medizin dabei, keinen Pass dabei, gar nicht. Ich war ja gar nicht vorbereitet. Und habe dann hier in der Praxis angefangen und gesagt, eine fährt sofort in meine Wohnung, sucht den Pass, eine andere packt die Medizin zusammen und dann fahrt der so schnell wie möglich nach Frankfurt und übergibt mir das alles am Flughafen. Und ich komme aus Nizza und die Mädchen sind da. Ich habe die Sachen genommen und dann ab nach Rio. Und dann war es noch, das vielleicht noch schnell, war es ja so, ich hatte ja auch keine Akkreditierung für das Olympische Dorf. Wo soll ich ihn jetzt untersuchen? Wo soll ich ihn behandeln? Und die Welt durfte ja nicht erfahren, weil das wäre ja dann die Sensation, wird Usain überhaupt teilnehmen können? Und Olympische Spiele ohne Usain, was ist das denn? Also habe ich ihn letztendlich in einem Apartment, ein bisschen schmuddeligen Apartment, untersucht und konnte ihm dann sagen, Usain, es ist keine Blutung zu finden, es ist keine Faserunterbrechung zu finden, das ist eine Übersteuerung eines Muskels, das wird vom Rücken verursacht, der Muskel ist auf Hochspannung, der ist gefährdet, aber noch ist nichts passiert, ich glaube, ich kann dir helfen. Und dann habe ich seinen Rücken behandelt und lasse ihn dann aufstehen und da sagt er, you met it, you met the point. Das heißt, du hast es getroffen, es geht mir besser. Und in dem Moment wussten wir, er wird teilnehmen an der Olympia.
Ja, ein anderer prominenter Patient von Ihnen war Boris Becker, als der noch in der Tennis-Weltspitze mitmischte. Auch mit dem haben Sie verrückte Sachen erlebt, die problemlos eine ganze Sendestunde füllen würden. Einmal hat er Sie aus Melbourne kontaktiert. Was wollte er da?
Ja, Boris und ich hatten auch ein sehr, sehr inniges, gutes Verhältnis. Und auch da fühlte ich mich immer verpflichtet, wann immer er mich brauchte, zu ihm zu fliegen und zu helfen. Immer, wenn große Spiele anstanden, musste ich kommen und immer dieser Spruch, wenn du nicht kommst, kann ich nicht spielen. Also, was macht man? Muss ich hin. Und eines Tages ruft er aus Melbourne an und sagt es wieder. Und ich war in der Praxis hier und musste alles stehen und liegen lassen, meine Sachen nehmen, ab zum Flughafen, München, London, London, Kuala Lumpur, Sydney, Sydney, Melbourne. So, jetzt komme ich endlich an.
36 Stunden oder
ja,
sowas, ne?
Ungefähr. Also über 30 auf jeden Fall. Ne? Dann lassen die Zollbeamten mich nicht rein, wegen meines Medizinkoffers. Damals war Tiriak noch Manager, der ist dann zum Flughafen gekommen und der hatte geschickt, der hat mit denen gesprochen. Also wenn ihr den nicht reinlasst, dann wird Boris nicht spielen. Und was ist Australian Open ohne Boris? Also ich kam dann rein, bin zum Hotel von Boris, habe ihn untersucht und noch mal gründlicher und noch besser und geschaut und musste am Ende sagen, Boris, es ist alles in Ordnung. Ich finde nichts. Dann sagte er, das wollte ich ja nur hören. Dann bin ich wieder zum Flughafen oder nächsten Morgen dann. Ich glaube, ja, ich bin dann die Nacht über geblieben, nächsten Morgen wieder zurück nach München.
Scheint so, also der brauchte wahrscheinlich eher auch mal nur in Anführungsstrichen Ansprache, wahrscheinlich die richtige und gar nicht so die medizinische Therapie, oder?
Ja, das ist schon die Sicherheit, die ein Sportler auch braucht. Vielleicht zwickt's hier und da, vielleicht irgendwo eine gewisse Spannung im Körper, die unangenehm ist. Aber wenn man dann einem Sportler sagt, hör zu, da ist nichts passiert, da ist nichts außer Funktion, du kannst spielen, lass dich nicht ablenken, konzentrier dich auf dein Spiel, dann ist es schon für einen Sportler bedeutungsvoll. Es kommt natürlich immer darauf an, wer es sagt. Und ich war ja da schon auch viele Jahre im Spitzensport tätig.
Einmal hat er sie ein bisschen in die Bredouille gebracht. Da hat er nämlich auch angerufen aus Monte Carlo. Und dann ging aber ein paar Minuten später bei ihnen wieder das Telefon. Und da war Gerhard Berger an der Strippe, der Formel-1-Pilot. Der lag mit Schüttelfrost im Bett in Imola, kurz vor dem Formel-1-Rennen. Und jetzt hatten Sie ein Problem oder auch keins oder zwei. Ne? Wie haben Sie das gemacht?
Ich sehe ja sowas immer als Herausforderung. Als erstes war Boris dran. Und dann bin ich zum Flughafen, hatte da alles organisiert, bin nach Monte Carlo, dann im Laufschritt 100 Meter Tempo rein zu Boris ins Hotel, dann ganz ruhig zum Boris, ihn untersucht, behandelt, ganz ruhig wieder raus, Tempo aufgenommen, wieder ins Taxi, ab zum Flughafen und dann ab nach Imola. Und dann kam ich zu Gerhard Berger aufs Zimmer. Ja, er hatte Schüttelfrost. Ich habe damals Infusionen angelegt. Das war damals okay. Und am nächsten Morgen, ich bin dann im Hotel geblieben, am nächsten Morgen ging es ihm besser, sodass er dann sagte, oh, ich mache die
Aufwärmrunde oder ja, Testfahrt so oder sowas.
So eine letzte Testrunde, um den Motor nochmal zu kontrollieren, nochmal abzustimmen, noch so diese Feinabstimmung für den Nachmittag. Kommt an die Boxe zurück und sagt, Mull, ich fühle mich besser. Ich möchte heute Nachmittag fahren.
Was waren das für Injektionen, kann man jetzt natürlich fragen.
Das ist immer dasselbe. Bei mir sind Aminosäuren, das ist Zink, das ist Vitamin C, das ist Vitamin B. Aber entscheidend sind für mich die Aminosäuren. Das sind Radikalfänger. Die helfen in so einem Fall sehr und in dem Fall war es dann auch so.
Sie haben ja im Allgemeinen oder eigentlich fast immer, kann man sagen, viel Dankbarkeit erfahren von den Patienten für ihren Einsatz, für ihren unermüdlichen. Von einem jedoch nicht, darüber müssen wir auch reden, von Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 Trainer bei ihren geliebten Bayern war und der letztlich der Grund war, warum sie dort vorübergehend hingeschmissen haben, nach 38 Jahren. Mit dem konnten sie gar nicht. Warum?
Ja, das ging von Anfang an nicht. Also das hatte ich bis dahin nicht erlebt. Er hat mir gleich nach 2-3 Tagen gezeigt, dass er mit mir nicht einverstanden ist. Und
er hatte, glaube ich, auch kein Vertrauen, ne? Also in ihre medizinische Abteilung. Die Spanier, sagt man ja, haben auch andere Auffassungen davon, was fit, sagen wir mal, heißt. Also, dass jemand spielen kann, ein Spieler.
Ja, der konnte ja noch gar nicht wissen, wie ich arbeite und was ich für eine Erfahrung mitbringe und welche Erfolge ich erziele. Ja, ich habe mir schon Mühe gegeben, ihn zu überzeugen von meiner Arbeit. Ist mir nicht gelungen. Und dann, wenn das sich so entwickelt, dann muss man auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, es hat keinen Zweck mehr.
Das heißt konkret, der wollte, dass die Spieler schneller wieder einsatzfähig sind und zur Not auch spritzen, ne? Oder fit spritzen. Das war so die Vorstellung, die er hatte. Und sie wollten eher das Therapeutische, die Spieler lieber auch mal einen Tag schonen, länger, dass sich das ausheilen kann. Das ist ein wichtiger Unterschied, medizinisch auch.
Ich bin verantwortlich für die Gesundheit der Spieler und für sonst nichts.
Ja, inzwischen hat sie der FC Bayern zurück und auch die Spieler der Fußballnationalmannschaft freuen sich, dass sie bei der WM in Russland wieder an ihrer Seite stehen. Darüber und ihre Zukunftspläne sprechen wir gleich. Sie hören Bremen 2 nach 1. Die Rente mit 75, für den Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kein Thema. Der gebürtige und wie er sagt immer noch stolze Ostfriese steht noch voll im Saft. 12 bis 14 Stunden in der Praxis und am späten Abend noch laufen gehen, das ist Alltag für ihn. Herr Müller-Wohlfahrt, ich würde zum Ende unseres Gespräches gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Ostfriesen gelten ja als stur und bescheiden. Ihnen wird aber auch ein Sinn für Humor zumindest unterstellt. Ob zu Recht, das wollen wir jetzt herausfinden. Ich werde Ihnen jetzt einfach mal ein paar fiktive Schlagzeilen vorlesen und Sie sagen einfach nur realistisch oder völliger Blödsinn oder wie gerne Sie eine solche Schlagzeile auch lesen würden. Fangen wir gleich mal an. Schlagzeile 1. Ausgerechnet mit dem Fuß, Neuers Parade im Elfmeterschießen sichert Deutschland erneut den Titelgewinn.
Über den Fall Neuer möchte ich nicht sprechen. Da sind wir sehr, sehr rücksichtsvoll, gehen sehr behutsam mit ihm um und können da keine Voraussagen machen.
Okay, aber man muss den Hörern zum Verständnis erklären, er laboriert, ich glaube, seit 6 Monaten inzwischen, also hatte einen Mittelfußbruch und ist jetzt in der Reha sozusagen. Er versucht jetzt, den Anschluss noch zu schaffen und bei der WM auch dabei zu sein, ne, dass er fit ist.
Ja, ist genau richtig.
Die ärztliche Schweigepflicht in dem Fall verstehe ich auch. Versuchen wir es mit der zweiten Schlagzeile. Wird Mull zum Rastafari? Jamaikas Präsident bietet Bowles Vertrauensarzt die Ehrenbürgerschaft an.
Ja, das wäre was.
Altersruhe sitzt Jamaika, Fragezeichen. Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann mal oder hätte was für Sie?
Nein, das habe ich mir vorgenommen, Jamaika zu besuchen und Jusin eben zu besuchen. Aber ich bin sehr deutsch und möchte mein Leben in Deutschland verbringen.
Reine Spekulation und Spaß in dem Fall, aber es gibt Schlimmeres, ne, oder?
Ja, aber ich sehe darin ja keinen Spaß. Ist für mich so kein Thema.
Es gibt ja auch in der Realität genug zu tun. Ich habe gelesen, dass Sie kürzlich erst den Pachtvertrag für die Praxis hier um 10 weitere Jahre verlängert haben, mit Optionen auf weitere 10 Jahre, also dann bis 95. Könnte man fragen, geht es dann weiter für Sie oder ist das dann doch nicht die Langzeitperspektive für Sie?
Nein, ich habe ja am Anfang erklärt, dass ich junge Leute um mich habe, junge Ärzte, die ich ausbilden durfte und die auf meiner Linie sind und dann rechne ich ganz fest damit, dass mein Sohn im nächsten Jahr auch in dieses Team aufgenommen wird, weil er dann seine Facharztausbildung abgeschlossen hat. Und da habe ich bei diesen Verträgen eher daran gedacht, dass ich diesen jungen Leuten eine Perspektive biete, dass sie sich sicher fühlen können hier, dass sie hier bleiben können. Das ist eine Praxis in Bestlage und wunderschön ausgestattet. Das sind herrliche Arbeitsbedingungen. Das war eigentlich der Hintergedanke. Ich weiß nicht, wie lange ich arbeite. Das wird mein Schicksal mir zeigen.
Wollte ich gerade fragen oder sagen, ist ein gutes Stichwort, an sich selbst auch mal denken, haben Sie lange Jahrzehnte vernachlässigt, muss man so hart sagen. Ist da ein Ende sozusagen absehbar oder ein Wandel, dass Sie dann doch mehr Zeit für sich und Ihre Familie sich nehmen? Oder ist das im Moment noch gar kein Gedanke für Sie? Sind Sie so drin im Job und auch ausgelastet, dass Sie das bis auf Weiteres zur Seite schieben?
Ja, ich kann mir mein Leben ohne diesen Beruf nicht vorstellen. Ich würde verkümmern, fast, möchte ich meinen. Also so sagt es meine Frau, die sagt ja auch, ich kann dir das nicht nehmen. Was bist du, wenn du nicht diesen Beruf ausüben kannst?
Würden Sie im Rückblick gesehen irgendetwas anders machen? Also im Buch schreiben Sie oder erwähnen Sie zum Beispiel falsche Freunde, die Sie und Ihre Familie ausgenutzt und schwer geschädigt haben, also finanziell, was Sie nicht aus der Bahn geworfen hat. Weiß nicht, kann man das so sagen, aber auch, dass Geld Ihnen nicht so wichtig ist oder entscheidend im Endeffekt?
Ja, das ist sicherlich auch ein Effekt meiner Erziehung. Wir haben zu Hause nicht über Geld gesprochen und Geld auch nicht angefasst. Also das hört sich komisch an, aber nein, das war nicht eine Orientierung in unserem Leben. Und ich weiß, dass ich sehr fleißig arbeite, dass ich auch sehr gut verdiene und habe also gemeint, ich muss mich um Geld nicht kümmern. Das wird schon ausreichend da sein. Wir leben solide, wir machen nichts Unvernünftiges, nichts Übertriebenes, aber ja, ich habe das überantwortet und das ist nicht so behandelt worden, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich habe aber auch sehr, sehr gute Freunde, die das Gegenteil sind und die mir helfen und mir Ratschläge geben. Also ich kann mich nicht beklagen. Aber gut, ich habe auch schon mal daneben gegriffen.
Sagt mein heutiger Gast, der Orthopäde und Sportmediziner Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Vielen Dank für die Einladung nach München und die interessanten Einblicke in Ihr Leben. Bleiben Sie gesund und uns allen mit Ihrem Eifer und Einsatz erhalten. Nicht nur Fußball-Deutschland zählt auf Sie. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Erber.
Bremen 2 nach 1.